Pflegewelt, der Podcast zur Pflege.
Sie hören Pflegewelt, den Podcast zur Pflege. Hier sprechen wir über Themen rund um die Pflegebranche und wir starten unseren Podcast mit aktuellen Beiträgen und Stimmen von der Berliner Pflegekonferenz 2018. Mein Name ist Juliane Neubauer und ich durfte für diesen Podcast im Rahmen der Konferenz Menschen treffen, die sich sehr konkret mit verschiedenen Aspekten zum Thema Pflege befassen. In den ersten 5 Folgen stellen wir Ihnen einige Themenschwerpunkte, Ansätze und besondere Menschen, die sich für Pflegende, Pflegebedürftige oder ältere Menschen einsetzen, vor. In dieser ersten Folge geht es um Betreuungspersonen aus Osteuropa. Ein Thema, über das diskutiert werden muss, vor allem über die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der meist weiblichen Arbeitskräfte. Immer häufiger entscheiden sich Familien nämlich dazu, ihre pflegebedürftigen Angehörigen von Betreuungspersonal aus Osteuropa oder anderen europäischen Ländern unterstützen zu lassen. Um 200 bis 300.000 Betreuende geht es hier. Ich wollte erfahren, was genau leisten die eingewanderten Pflegekräfte, die in den meisten Fällen illegal angestellt sind? Wie viel Freizeit haben sie oder haben sie überhaupt welche? Wie werden sie behandelt und werden sie angemessen entlohnt? Nein, meint Professor Bernhard Emons. Er ist Professor für christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Und ich durfte ihn auf der Berliner Pflegekonferenz zum Interview treffen. Hallo, Herr Professor Emons.
Ja, hallo.
Ich muss Ihnen ja gar nicht sagen, dass die Lage für die meisten osteuropäischen Betreuungskräfte prekär ist. Sie haben sich ja selbst schon öffentlich kritisch dazu geäußert. Aber vielleicht können Sie doch noch mal beschreiben, wie sieht dann so ein Arbeitsalltag für diese Betreuenden in der Regel eigentlich aus?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass die zentrale Herausforderung gerade schon mit dem Begriff der sogenannten 24-Stunden-Pflege eigentlich schon mitschwingt. Das heißt, es gibt natürlich hauswirtschaftliche Tätigkeiten, es gibt Tätigkeiten wirklich dann auch der Grundpflege, wo bestimmte Verrichtungen getan werden müssen. Darüber hinaus gibt es aber sozusagen eine Aufsichtspflicht, die man meistens von den Beschäftigten einfordert und eben eine Bereitschaftszeit. Das heißt, die Tatsache, dass die Pflegekräfte eben mit in den Haushalten leben, da wo sie arbeiten, führt eben zu einer völligen Verfügbarkeit, es sei denn, man macht sozusagen klare Regeln, mit denen man das begrenzt. Aber das stellen wir fest, ist ganz selten der Fall. Wir haben auch Gespräche geführt für eine sozialwissenschaftliche Studie. Da sagte eine Pflegekraft, ja, ich habe ständig ein Ohr bei der Pflegebedürftigen, sozusagen, um ständig mitzuhören, könnte da irgendetwas sein. Und das ist sozusagen die Dauerbelastung.
Wie lange bleiben diese Pflegekräfte in der Regel in den Familien?
Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Modelle, aber am weitesten verbreitet ist sozusagen ein Rotationsmodell, wo alle 6 Wochen bis hin zu alle 2 oder 3 Monate ein Wechsel stattfindet. Dann sind also 2 Pflegekräfte wechselnd im Einsatz, immer eine Pflegekraft etwa aus Polen oder aus einem anderen mittel- und osteuropäischen Land für diese 6 Wochen oder bis hin zu 3 Monaten und dann die gleiche Zeit eben eine andere Kraft, sodass die erste dann zu Hause sein kann für die Zeit zwischendurch.
Ich muss kurz für die Hörer erklären, wir sitzen hier in einer sehr schönen Event-Location am Westhafen in Berlin und hier wird noch immer einiges mit LKWs verladen, was Sie wahrscheinlich auch im Hintergrund hören, nur kurz zur Erklärung. Im Grunde übernimmt doch da eine Pflegekraft die Arbeit, die sonst eigentlich 4 übernehmen könnten. Wie schafft diese eine Person das?
Ja, nun muss man, glaube ich, erstmal 2 Dinge sagen. Erstens muss man sagen, dass die Tätigkeit, jetzt abgesehen sozusagen von Aufsicht und von Bereitschaft, dass die Tätigkeit natürlich nicht, das kann niemand schaffen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das ist klar. Also das ist sozusagen etwas eingegrenzter, die eigentlichen Zeiten der Tätigkeit. Entscheidend ist aber sozusagen, dass man sagen kann, es hängt auch vom Gesundheitszustand der Pflegebedürftigen ab. Es hängt ab davon, dass ob eben Pflegende Angehörige wirklich mit viel Engagement mit dabei sind. Wenn das der Fall ist, dann kann man sozusagen schon eine relativ verträgliche Arbeitsbedingungen schaffen. Aber faktisch ist es natürlich so, schon der Begriff 24-Stunden-Pflege zeigt das, dass eigentlich der Anspruch ist, und so treten die Agenturen auf, die auch diese Pflegekräfte vermitteln, eigentlich der Anspruch ist, dass es eine Rundumversorgung. Das ist so natürlich nicht einzulösen. Und da wird es immer enorme Abstriche geben. Und Sie können auch feststellen, dass Sie immer wieder Berichte haben, repräsentative Umfragen haben wir nicht. Es gibt sozusagen immer nur die Interviews mit den Pflegekräften, auch die Interviews etwa, so haben wir welche gemacht, mit den Angehörigen. Sie stellen fest, dass da immer wieder auch von gesundheitlichen, chronischen Krankheiten, gesundheitlichen Problemen, chronischen Krankheiten die Rede ist, bis hin auch zu Alkoholismus, sozusagen durchaus ein nicht so selten auftretendes Phänomen ist, einfach weil die Belastung so hoch ist. Die Belastung besteht wirklich darin, es gibt keinen Moment, wo man sozusagen völlig frei ist von dieser Verpflichtung, irgendwie präsent zu sein und mitzukriegen, welche Bedürfnisse der Pflegebedürftige hat. Pflege ist insgesamt sozusagen erstmal ein Kommunikationsgeschehen, sozusagen ein Austausch zwischen dem Pflegebedürftigen und der Pflegekraft. Und in diesen Austausch sind sozusagen Tätigkeiten eingebunden. Und im häuslichen Bereich sind das eben nicht nur Pflegetätigkeiten, nicht nur Verrichtungen, sondern da kommen eben diese hauswirtschaftlichen Dinge und all das dazu. Das ist aber auch wieder eingebunden sozusagen in dieses Kommunikationsgeschehen, das ganz, ganz wesentlich dafür ist, dass Pflege überhaupt funktioniert.
Ja. Kommunikation ist ja schon mal ein gutes Stichwort, denn viele der osteuropäischen Pflegenden tun sich auch mit der Sprache schwer. Inwiefern sollte man sie dort auch weiter unterstützen oder wie werden sie vielleicht sogar auch schon unterstützt?
Also ich würde sagen, das zeigt eigentlich, was für eine abstruse Konstruktion wir da haben. Das heißt, wir holen Leute hierher, die zum Teil eben tatsächlich nicht in der Lage sind, sich auf Deutsch zu verständigen, obwohl ganz klar ist, dass es bei Pflege um Kommunikation geht. Ja, die holen wir hierher, lassen die unter Bedingungen arbeiten, unter denen von uns keiner arbeiten würde, sozusagen mit dieser Dauerbereitschaft. Das zeigt eigentlich sozusagen, wie sehr, meine These wäre, wie sehr dieses Pflegesystem in Deutschland, das eben ein familienbasiertes Pflegesystem ist, ja, 3/4 der Pflegebedürftigen werden in den Familien gepflegt, wie sehr das im Grunde am Rand der Möglichkeiten ist. Das funktioniert nicht mehr. Und weil das so ist und weil die Angehörigen, die den Großteil der Pflege ja selber sozusagen bewerkstelligen sollen, weil die dazu nicht mehr in der Lage sind, greift man sozusagen zu diesem Strohhalm, dass man sagt, okay, dann holen wir eben eine Polin, wie das in Deutschland gerne gesagt wird. Und da merken Sie sozusagen, wie problematisch das ist. Das geht nur aufgrund einer starken Einkommensdifferenz zwischen den mittleren und oberen Schichten in Deutschland. Für alle anderen ist es ja auch keine wirkliche Option. Es ist eine Mittelschichtsoption, von der wir hier reden. Die mittleren und oberen Schichten in Deutschland und dann eben mittlere oder untere Einkommen in Polen, Ungarn oder dann gegebenenfalls mittlerweile ja auch weiter weg, Ukraine, Weißrussland und so weiter. Weil da sozusagen die Einkommensdifferenz so groß ist, haben Sie, wenn Sie so wollen, auch eine ganz klare Machtasymmetrie, wo die Arbeitgeberseite die starke Seite ist. Und diese Machtasymmetrie führt eben dazu, dass die Pflegekräfte aus diesen Ländern dann doch letztendlich auch ausgenutzt werden. Die können eigentlich nicht wirklich ein Leben führen, wie wir es normalerweise in einer demokratischen Gesellschaft eigentlich erwarten. Nicht? Also auch in einer demokratischen Gesellschaft gibt es Arbeitsverhältnisse und das bedeutet, dass man sich ja für eine gewisse Zeit dem Weisungsrecht des Arbeitgebers unterstellt. Und das ist aber in einer demokratischen Gesellschaft, wo es Menschen als Freie und Gleiche anerkannt sind, doch eigentlich nur vertretbar, wenn das auch wirklich eingeschränkt ist auf eine klare Arbeitszeit und wenn es daneben eben lange Zeiten gibt, wo das nicht der Fall ist. Und dieses Modell, das ich sozusagen für ganz wesentlich halte für unser Funktionieren in unserer Gesellschaft, ja, wenn Sie so wollen, sogar wesentlich halte für das Zusammenspiel zwischen Demokratie und Kapitalismus, das wir in dieser Gesellschaft haben, das ist ja auch eine gewisse Balance, die wir versuchen da zu halten. Diese Balance kommt hier völlig aus dem Gleichgewicht, weil eben dieses deutsche Pflegesystem so stark familienbasiert ist, dass man auf diesen Notnagel oder auf diesen Strohhalm zurückgreifen muss.
Sie haben schon gesagt, dass es arbeitsrechtlich wirklich äußerst fragwürdig ist, wie das abläuft. Wie kann es sein in einem Land wie Deutschland, dass tatsächlich in so einem Rahmen, also wir sprechen ja von, ich habe vorhin schon gesagt, zwischen 200.000 und 300.000 Pflegenden, von denen wiederum 90% fragwürdig überhaupt eventuell illegal hier arbeiten. Wie ist es in so einem Rahmen möglich in Deutschland? Wer schaut da weg und wer sollte genauer hinschauen?
Ich möchte es sogar noch ein bisschen zuspitzen. Also wenn ich jetzt selbst die vorsichtigen Zahlen aus einer Studie nehme, die im Moment die Studie ist, die am ehesten einen repräsentativen Anspruch erheben kann, dann haben wir es im Moment mit 163.000 Haushalten in Deutschland zu tun, in denen eine Pflegekraft tätig ist. Gegebenenfalls eben zwei aufgrund der Rotation. Ja, also da haben Sie eine Ahnung von der Größenordnung. Ich will mich da nicht festlegen, aber es ist sozusagen eine Ahnung von der Größenordnung. In dieser Studie kommt heraus, dass diese Pflegekräfte durchschnittlich 68 Stunden in der Woche arbeiten, im Sinne jetzt nicht der Bereitschaftszeit, sondern wirklich, dass sie da Tätigkeiten übernehmen. Wenn Sie jetzt nur das nehmen und dann multiplizieren mal 163.000, dann kommen Sie schon sozusagen auf eine Größenordnung etwa, dass ein Viertel aller bezahlten Pflegearbeit in Deutschland wird eben von den Mittel- und Osteuropäerinnen geleistet. Das heißt, unser Pflegesystem basiert mittlerweile eben auch auf dieser Säule. Das ist ganz, ganz zentral. Und ich glaube, jeder, der in so einer Situation war, weiß, dass es auch so ist, dass man dann, wenn die Eltern im Krankenhaus sind und Pflegebedarf da ist, dass dann sofort gesagt wird, ja, sonst holen Sie sich doch eine Polin. Ja, das heißt, das ist wirklich fester Bestandteil unseres Pflegesystems geworden. Und es ist aus meiner Sicht ganz eindeutig klar, die Politik müsste hier handeln. Sie kommt ihrem Auftrag nicht nach, dass sie sozusagen für menschenwürdige Arbeitsverhältnisse sorgen muss, für Arbeitsverhältnisse, die nicht krank machen und dauerhafte, sozusagen fast ununterbrochene Bereitschaft oder Tätigkeit ist etwas, was auch krank macht. Und dem entspricht die Politik nicht. Und in den Gesprächen, die ich mit Pflegepolitikern geführt habe, einige im Radio, andere sozusagen auch mal hinter verschlossenen Türen, wird auch ganz deutlich, dass viele das Problem sehen, aber auch sagen, wir sehen keinen Weg, wie wir es anpacken sollten. Wenn wir es anpacken wollten, dann würden wir es uns mit vielen verscherzen und das können Sie von einem Politiker nicht erwarten. Deswegen ist es ein bisschen sozusagen mein Bestreben, wir müssen dieses Thema wachhalten, das muss in die öffentliche Diskussion möglichst stark rein, damit auch Druck entsteht, dass da auch Lösungen entwickelt werden. Es gibt ja Möglichkeiten, da etwas zu tun.
Ja, welche sind denn das?
Also ich sehe im Moment vor allen Dingen zwei Wege. Und zwar der eine Weg ist zu sagen, wir lassen diese Pflege durch Live-In-Pflegekräfte aus Mittel- und Osteuropa nur zu, wenn das über Agenturen vermittelt wird, und zwar über Agenturen, die zertifiziert sind. Das heißt, man könnte dann über die Zertifikation dieser Agenturen, das müsste aber der Staat selber machen, das sollte er nicht den Verbänden überlassen, über diese Zertifikation könnte man sozusagen für Mindeststandards sorgen. Und eine ähnliche Idee habe ich mehrfach in Veröffentlichungen nochmal entwickelt und vertrete die immer gerne. Sozusagen, man könnte nach dem Vorbild Österreichs das Pflegegeld, das ausgezahlt wird an Familien, die Pflegearbeit übernehmen, man könnte dieses Pflegegeld dann erhöhen, wenn eben eine Live-In-Pflegekraft mit im Boot ist, wenn die mitpflegt, aber das dann, und das eben auch dann stärker als Österreich das tut, an Bedingungen knüpfen. Auf beiden Wegen könnte man dafür sorgen, dass wenigstens eine Sache garantiert ist, nämlich eine Sache, die meiner Meinung nach eindeutig Menschenrechtsschutz Nummer eins ist in dem Kontext, dass wenigstens einmal die Woche 24 Stunden am Stück, also einen vollen ganzen Tag, eine Pflegekraft wirklich von allen Verpflichtungen frei ist. Also nicht nur jetzt nicht gerade kochen muss den Pflegebedürftigen versorgen muss, sondern auch wirklich in dem Sinne, dass da auch keine Bereitschaft ist, sondern dass man wirklich von allem frei ist. Und das scheint mir wirklich Menschenrechtsschutz Nummer eins zu sein, der in diesem Kontext sozusagen notwendig ist.
Herr Amundsen, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war Professor Bernhard Emmons im Interview zum Thema osteuropäische Pflegekräfte im deutschen Pflegesystem. Auf der Berliner Pflegekonferenz hat er unter anderem mit Frederik Sebum, Geschäftsführer des Verbandes für häusliche Betreuung und Pflege e.V., über die Situation von sogenannten Live-In-Pflegekräften aus Osteuropa in einem Fachforum mit rund 50 weiteren Konferenzbesuchern diskutiert. Auch Sebum hat einige Ideen, wie wir die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern müssten, wie meine Kollegin Bettina Dlubeck von ihm im Interview erfahren hat.
Guten Tag, Herr Sebum.
Guten Tag, Frau Dlubeck.
Sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir waren ja jetzt gerade im Fachforum, waren Sie mit Ihren Kollegen und jetzt haben wir sehr viel über diese 24-Stunden-Pflege gesprochen, um die Rund-um-die-Uhr-Pflege. Und vielleicht müssen wir erst mal klären, welche Modelle gibt es denn da überhaupt?
Wir beim Verband für häusliche Betreuung und Pflege sagen grundsätzlich Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. In 24 Stunden kann kein Mensch betreuen und pflegen und arbeiten, egal mit welchem Modell er tätig ist. Im Englischen nennt man das Live-In, meint das Gleiche, man lebt und arbeitet zusammen. Grundsätzlich gibt es verschiedene rechtliche Modelle, mit denen man diese Betreuung in häuslicher Gemeinschaft regeln kann. Das erste Modell ist eine klassische Anstellung, das heißt, der Haushalt stellt die Betreuungsperson an, mit allen Nachteilen und Konsequenzen, die damit verbunden sind. Vor allen Dingen ein hoher organisatorischer Aufwand, denn im Falle von Urlaub und Krankheit muss ich ja als Haushalt dann einen Ersatz beschaffen. Das zweite Modell ist das Modell der Selbstständigkeit. Das heißt, freie Gewerbetreibende schließen einen direkten Honorarvertrag mit dem Pflege- und Betreuungsbedürftigen. Und das dritte Modell ist die bekannte Entsendung. Das heißt, Betreuungspersonen werden durch ein Entsendeunternehmen aus Osteuropa nach Deutschland entsandt. Das sind die drei klassischen Modelle, wobei nur die beiden zweiten, also sprich Selbstständigkeit und Entsendung, auch realistisch sind.
Was heißt denn realistisch in dem Rahmen? Also, dass es legal ist und nach deutschem Arbeitsrecht funktioniert, oder was heißt realistisch?
Realistisch bedeutet beides. Es muss natürlich legal sein und es muss der Lebensrealität entsprechen. Und ein Haushalt ist als Arbeitgeber in der Regel überfordert. Er kann das nicht alles selber organisieren. Wenn das so einfach wäre, würden es ja alle tun. Das geschieht aber nicht. Deshalb brauche ich ja die Vermittlungsagentur, die mir das Personal beschafft, die für Ersatz sorgt. Denn wir müssen auch immer bedenken, die Betreuungsperson kann auch morgen sich wieder verabschieden, weil sie entscheidet, dass ihr die Arbeit zu anstrengend ist oder weil sie eine bessere Arbeit gefunden hat oder weil die Chemie nicht stimmt.
Wenn ich also Angehörige bin und in meinem Fall wären das eher die Großeltern beziehungsweise dann die Eltern. Worauf muss ich achten? An wen kann ich mich wenden?
Was für Sie als Angehörige wichtig ist, dass die Betreuungsperson sich willkommen fühlen muss. Wenn sie in den Haushalt kommt und hat den Eindruck, naja, eigentlich bin ich gar nicht gewollt, aber ich soll jetzt hier eine familiäre Notlösung lindern helfen, dann geht sie wieder. Also die Betreuungsperson will in vielen Fällen Teil der Familie sein oder jedenfalls doch auch menschlich angebunden sein. Das wird oft unterschätzt. Also wer glaubt, sich ein Art Hauspersonal einzukaufen, der wird Schiffbruch erleiden. Das kann ich auch outsourcen an einen Dienstleister vor Ort und das Essen kann ich über Essen auf Rädern bestellen. Es geht im Kern nicht um Haushaltstätigkeit, es geht im Kern um Betreuung. Ich möchte jemanden haben, der mit mir zusammen lebt.
Es ist ja nun auch so, dass es viele Modelle gibt, die nicht legal sind, die auch nicht mit dem deutschen Arbeitsrecht vereinbar sind. Wovon raten Sie denn ganz stark ab, vielleicht auch in Hinsicht darauf, dass man da als Familie vielleicht auch einfach rechtlich überhaupt nicht mehr abgesichert ist?
Das ist ganz einfach festzustellen. Wenn es spottbillig ist, ist es illegal. Das heißt, wenn Sie das legal betreiben wollen und legal nutzen wollen, die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft, dann können Sie mit Kosten rechnen, die ab 2.000 Euro beginnen und eher bei 2.200 bis 2.500 Euro im Monat liegen. Alles, was darunter liegt, wird in der Regel kaum legal sein. Und dementsprechend ist die Versuchung natürlich sehr groß. Wenn es dann sehr billig ist, dann hat die Familie natürlich den Eindruck, naja, das schont unseren Geldbeutel. Aber es ist dann eben leider nicht mehr legal.
Da sind wir dann auch schon beim Thema, und zwar, Sie stehen dem Verband für häusliche Betreuung und Pflege, kurz VHBP, vor. Sie setzen sich dabei für eine qualifizierte, rechtssichere, aber auch bezahlbare Betreuung, wie Sie das ja gerade schon erläutert haben, in häuslicher Gemeinschaft ein. Wie kann das funktionieren?
Bezahlbar wird es dadurch, dass natürlich in Anspruch genommen werden muss die Rente desjenigen, der betreuungsbedürftig ist. Zweitens das Pflegegeld, auf das derjenige oder diejenige Anspruch hat. Drittens kann ich das steuerlich geltend machen und bis zu 4.000 Euro im Jahr zurückerstatten lassen. Und schließlich kann ich auch versuchen, über meine Pflegekasse die Verhinderungspflege in Anspruch zu nehmen. Alles das reduziert die Kostenbelastung. Unterm Strich bleibt es aber bei einer Nettobelastung jetzt nur für die Betreuungsperson von wahrscheinlich 1.000 Euro im Monat, zuzüglich den Unterhalt des Hauses oder der Wohnung, sodass ich, wenn ich alles zusammenrechne, beträgt die Belastung, sagen wir mal, rund 2.000 Euro im Monat. Das entspricht ziemlich genau dem, was auch jede Familie zahlen muss, wenn die Versorgung in einer stationären Pflegeeinrichtung erfolgt. Also in vielen Fällen müssen wir uns ja klar machen, geht es hier nicht darum, dass einfach nur irgendein Lebensabschnitt begleitet wird, sondern es geht darum, dass der letzte Lebensabschnitt begleitet wird. Und damit geht es um das Sterben und um die Sterbebegleitung und um die Würde der Sterbebegleitung und der Versuch, dieses Geschehen des Sterbens so angemessen für den Betroffenen zu gestalten, wie nur irgend möglich.
Wir kommen nochmal zurück auf das Fachforum beziehungsweise auch auf die Arbeit Ihres Verbandes. Sie haben vorhin im Fachforum gesagt, beziehungsweise das sind ja auch Zahlen, die das belegen, dass 90% der osteuropäischen Arbeiterinnen, sind es ja meistens, sind hier über Schwarzarbeit. Welche Probleme löst das für Sie und Ihren Verband aus?
Die größte Herausforderung ist die, dass diejenigen, die legal arbeiten, natürlich nicht so billig arbeiten können wie diejenigen, die schwarz arbeiten. Das ist also wie beim Handwerker auch. Derjenige, der schwarz arbeitet, kann natürlich zum halben Preis anbieten. Und so ist das bei der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft auch. Wir als Verband für häusliche Betreuung und Pflege kämpfen eben gegen die Schwarzarbeit, weil sie so unvergleichlich viel günstiger ist, dass damit ein legal arbeitendes Unternehmen nicht konkurrieren kann. Und deshalb versuchen wir die Politik und insbesondere auch die Kassen davon zu überzeugen, sich in dieser Richtung zu engagieren, die Schwarzarbeit zu bekämpfen und die legalen Strukturen zu fördern.
Sie haben eben in Ihrem Vortrag auch angemerkt, dass die Pflege in der Art, in der sie eigentlich momentan stattfindet, nicht mit dem deutschen Arbeitsrecht vereinbar ist. Sie und Herr Professor Emons haben aber auch von dem Modell in Österreich gesprochen. Mhm. Was läuft denn dort besser?
Ganz einfach, die Österreicher haben vor 11 Jahren sich entschieden, die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft zu legalisieren und gesetzlich zu regeln. Das System sieht vor, dass Selbstständige diese Dienstleistung erbringen können. Dafür sind sie verpflichtet, Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Erstens. Zweitens, der Pflegebedürftige erhält einen zusätzlichen Zuschuss aus der österreichischen Pflegekasse von über 500 Euro pro Monat. Drittens, die Betreuungsperson muss geschult sein, muss also nachweisen, dass sie auf diese Tätigkeit fortgebildet wurde. Viertens, die Betreuungsperson ist Mitglied in der österreichischen Wirtschaftskammer. Das bedeutet, die selbstständige Betreuungsperson ist wirklich organisiert. Und fünftens, es gibt ein breites Bekenntnis der gesamten politischen und ökonomischen Landschaft Österreichs zu diesem Modell und zu dieser Versorgungsform. Das ist das, was wir in Deutschland auch brauchen. Und es wäre sehr einfach. Wir müssen einfach den Mut haben, uns zuzugestehen, dass Betreuung in häuslicher Gemeinschaft eben, wenn wir es rechtssicher gestalten wollen, durch arbeitnehmerähnliche Selbstständige durchführen lassen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Seebohm.
Ich danke Ihnen sehr.
Sie hörten Frederik Seebohm, Geschäftsführer des Verbandes für häusliche Betreuung und Pflege e.V. im Gespräch mit Bettina Lubeck. Seebohm macht hier sehr konkrete Vorschläge, wie wir die Lage osteuropäischer Pflegekräfte in Deutschland verbessern könnten. Das war unsere erste Ausgabe der Pflegewelt, der Podcast zur Pflege mit aktuellen Stimmen und Beiträgen von der Berliner Pflegekonferenz 2018. In unserer nächsten Folge setzen wir unsere Berichterstattung von der Konferenz fort und sprechen unter anderem mit zwei Akteurinnen, die sich für ein gutes Leben mit Demenz einsetzen. Dabei geht es nicht nur um die medizinische Versorgung, sondern auch um kulturelle Teilhabe.